Willkommen zurück zu Sebastian Haffners Anmerkungen zu Hitler. Im ersten Kapitel Das Leben ging es ja schon ziemlich in die Vollen. Klar, bestimmt, überzeugend hat Sebastian Haffner für mich da die Lebenslinien charakterisiert. In dem zweiten Kapitel geht es jetzt um die Leistungen. In den ersten 6 Jahren seiner 12-jährigen Herrschaft überraschte Hitler Freund und Feind mit einer Reihe von Leistungen, die ihm vorher fast niemand zugetraut hatte. Es sind diese Leistungen, die damals seine Gegner 1933 immerhin noch eine Mehrheit der Deutschen verwirrten und innerlich entwaffneten und die ihm in Teilen der älteren Generation auch heute noch ein gewisses heimliches Renommee verschaffen. Vorher hatte Hitler nur den Ruf eines Demagogen gehabt. Seine Leistungen als Massenredner und Massenhypnotiseur allerdings waren immer unbestreitbar gewesen und machten ihn in den Krisenjahren, die 1930 bis 1932 ihren Höhepunkt erreichten, zu einem von Jahr zu Jahr ernsthafteren Anwärter auf die Macht. Aber kaum jemand erwartete, dass er sich an die Macht gelangt bewähren würde. Regieren, sagte man, ist eben etwas anderes als Reden halten. Auch fiel auf, dass Hitler in seinen Reden, in denen er die Regierenden maßlos beschimpfte, die ganze Macht für sich und seine Partei verlangte und den Unzufriedenen aller Richtungen unbekümmert um Widersprüche zum Munde redete, niemals einen einzigen konkreten Vorschlag machte, was etwa gegen Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit, damals die allbeherrschende Sorge, getan werden sollte. Tucholsky sprach für viele, als er schrieb: Den Mann gibt es gar nicht, er ist nur der Lärm, den er verursacht. Umso größer war der psychologische Rückschlag, als der Mann sich nach 1933 als ein überaus tatkräftiger, einfallsreicher und effizienter Macher erwies. Eins hätte allerdings den Beobachtern und Beurteilern Hitlers auch schon vor 1933 außer seiner Redegewalt auffallen müssen, wenn sie ein wenig besser hingesehen hätten, nämlich sein Organisationstalent, genauer gesagt seine Fähigkeit, sich leistungsfähige Machtapparate zu schaffen und sie zu beherrschen. Die NSDAP der späten 20er Jahre war ganz und gar Hitlers Schöpfung. Und sie war als Organisation jeder anderen Partei bereits überlegen, ehe sie in den frühen 30ern Wählermassen hinter sich zu bringen begann. Sie stellte die altberühmte Parteiorganisation der SPD weit in den Schatten. Noch mehr als diese in der Kaiserzeit gewesen war, war sie bereits ein Staat im Staate, ein Gegenstaat im Kleinen. Und im Gegensatz zu der früh schwerfällig und selbstgenügsam gewordenen SPD besaß Hitlers NSDAP von Anfang an eine unheimliche Dynamik. Sie gehorchte nur einem beherrschenden Willen, Hitlers Fähigkeit, Konkurrenten und Opponenten in der Partei jederzeit fast spielend gleichzuschalten oder auszuschalten, war ebenfalls ein auf Künftiges deutender Zug, der genauen Beobachtern schon in den 20er Jahren hätte auffallen müssen. Und sie war in die kleinsten Gliederungen hinunter voller Kampfeifer, eine dampfende und stampfende Wahlkampfmaschine, wie man sie in Deutschland vorher nicht gekannt hatte. Ebenso ließ Hitlers zweite Schöpfung der 20er Jahre, seine Bürgerkriegsarmee, die SA, alle anderen politischen Kampfverbände der Zeit, den deutsch-nationalen Stahlhelm, das sozialdemokratische Reichsbanner, selbst den kommunistischen Roten Frontkämpferbund im Vergleich wie lahme Spießbürgervereine erscheinen. Sie übertraf sie alle bei weitem an Kampfbegierde und Draufgängertum, freilich auch an Brutalität und Mordlust. Sie und sie allein war wirklich gefürchtet. Es war übrigens diese von Hitler bewusst geschürte Furcht, die dafür sorgte, dass der Terror und die Rechtsbrüche, die von März 1933 an Hitlers Machtergreifung begleiteten, so wenig Empörung und Widerstandswillen hervorriefen. Man hatte Schlimmeres gefürchtet. Die SA hatte ein Jahr lang mit blutrünstiger Vorfreude eine, wörtlich, Nacht der langen Messer angekündigt. Sie fand nicht statt. Es gab nur vereinzelte heimliche und bald wieder unterdrückte, allerdings nie gesühnte Mordtaten an wenigen, besonders verhassten Gegnern. Hitler hatte persönlich und feierlich unter Eid als Zeuge vor dem Reichsgericht angekündigt, dass nach seinem Machtantritt Köpfe rollen würden. Die Köpfe der Novemberverbrecher. Danach wirkte es fast erleichternd, dass die Veteranen der Revolution von 1918 und die Prominenten der Republik im Frühjahr und Sommer 1933 nur in Konzentrationslager eingesperrt wurden, wo sie zwar brutalen Misshandlungen ausgesetzt und ihres Lebens nicht sicher waren, aber doch meistens früher oder später wieder herauskamen. Einige blieben sogar ganz unbehelligt. Man war auf Pogrome gefasst gewesen. Stattdessen gab es nur einen Tag lang, am 1. April 1933, einen mehr symbolischen, unblutigen Boykott jüdischer Geschäfte. Kurz und gut, es war alles sehr schlimm, aber doch ein bisschen weniger schlimm als angedroht. Und diejenigen, die, wie sich später erwies, mit Recht sagten, das ist alles nur der Anfang, wurden scheinbar Lügen gestraft, als der Terror im Laufe der Jahre 1933 und 34 langsam abklang und in den Jahren 1935 bis 37 den guten Nazi-Jahren einer gewissen, nur durch die Weiterexistenz der nunmehr immerhin schwächer belegten Konzentrationslager leise gestörten Normalität Platz machte. Die anderen, die gesagt hatten, das sind alles nur bedauerliche Übergangserscheinungen, schienen recht behalten zu haben. Im Ganzen muss man die Handhabung und Dosierung des Terrors in den ersten 6 Jahren, erst Furchterregung durch wüste Drohungen, dann schwere, aber hinter den Drohungen doch etwas zurückbleibende Terrormaßnahmen und danach allmählicher Übergang zu einer beinahe Normalität, aber ohne völligen Verzicht auf ein wenig Hintergrundterror, eine psychologische Meisterleistung Hitlers nennen. Sie sorgte bei den zunächst ablehnend oder abwartend Gestimmten, also der Mehrheit, für das rechte Maß von Einschüchterung, ohne sie zu verzweifeltem Widerstand zu treiben. Und, noch wichtiger, ohne von den mehr positiv beurteilten Leistungen des Regimes allzu sehr abzulenken. Unter diesen positiven Leistungen Hitlers muss an erster Stelle alles andere in den Schatten stellend sein Wirtschaftswunder genannt werden. Den Ausdruck gab es damals noch nicht. Er ist erst für die überraschend schnelle Wiederaufbau- und Wiederankurbelungsleistungen der Ära Erhard nach dem Zweiten Weltkrieg geprägt worden. Aber er passt noch viel besser auf das, was im Deutschland der mittleren 30er Jahre unter Hitler vor sich ging. Viel tiefer und stärker war damals der Eindruck, dass ein wirkliches Wunder vollbracht wurde und dass der Mann, der es vollbrachte, also Hitler, ein Wundertäter war. Im Januar 1933, als Hitler Reichskanzler wurde, gab es in Deutschland 6 Millionen Arbeitslose. 3 kurze Jahre später, 1936, herrschte Vollbeschäftigung. Aus schreiender Not und Massenelend war allgemein ein bescheiden behaglicher Wohlstand geworden. Fast ebenso wichtig, an die Stelle von Ratlosigkeit und Hoffnungslosigkeit waren Zuversicht und Selbstvertrauen getreten. Und noch wunderbarer, der Übergang von Depression zu Wirtschaftsblüte war ohne Inflation erreicht worden, bei völlig stabilen Löhnen und Preisen. Das ist später nicht einmal Ludwig Erhard gelungen. Man kann sich die dankbare Verblüffung, mit der die Deutschen auf dieses Wunder reagierten, und die insbesondere die deutsche Arbeiterschaft nach 1933 in hellen Haufen von der SPD und KPD zu Hitler umschwenken ließ, gar nicht groß genug vorstellen. Sie beherrschte in den Jahren 36 bis 38 die deutsche Massenstimmung absolut und verwies jeden, der Hitler immer noch ablehnte, in die Rolle eines querulantischen Nörglers. Der Mann mag seine Fehler haben, aber er hat uns wieder Arbeit und Brot gegeben. Das war in diesen Jahren die millionenfache Stimme der ehemaligen SPD- und KPD-Wähler, die noch 1933 die große Masse der Hitler-Gegner gebildet hatten. War das deutsche Wirtschaftswunder der 30er Jahre wirklich eine Leistung Hitlers? Man wird die Frage trotz denkbarer Einwände wohl bejahen müssen. Es ist vollkommen richtig. Hitler war wirtschaftlich und wirtschaftspolitisch ein Laie. Die einzelnen Einfälle, mit denen das Wirtschaftswunder in Gang gesetzt wurde, stammten größtenteils nicht von ihm, und besonders das halsbrecherische Finanzierungskunststück, von dem alles abhing, war eindeutig das Werk eines anderen Mannes, seines Finanzzauberers Halmar Schacht. Aber es war Hitler, der Schacht holte, erst an die Spitze der Reichsbank, dann auch des Wirtschaftsministeriums und ihn machen ließ. Und es war Hitler, der all die Ankurbelungspläne, die schon vor ihm existiert hatten, aber vor ihm eben aus allen möglichen, hauptsächlich finanziellen Bedenken gestrandet waren, aus den Schubladen holen und ins Werk setzen ließ. Von den Steuergutscheinen bis zu den MEFO-Wechseln, vom Arbeitsdienst bis zu den Autobahnen. Er war kein Wirtschaftspolitiker, nein, und er hatte sich nie träumen lassen, dass er auf dem Umweg über eine Wirtschaftskrise und mit der Aufgabe, eine Massenarbeitslosigkeit zu beseitigen, zur Macht kommen würde. Die Aufgabe war ganz und gar nicht auf ihn zugeschnitten. In seinen Plänen und politischen Gedankengebäuden hatte das Wirtschaftliche bis 1933 kaum eine Rolle gespielt, aber er besaß genug politischen Instinkt, um zu begreifen, dass es jetzt für den Augenblick die Hauptrolle spielte und überraschenderweise auch genug wirtschaftspolitischen Instinkt, um im Gegensatz etwa zu dem unseligen Brüning zu erfassen, dass Expansion in diesem Augenblick wichtiger war als budgetäre und monetäre Stabilität. Außerdem besaß er freilich auch, im Gegensatz zu seinen Vorgängern, die Macht, mindestens den Schein monetärer Stabilität mit Gewalt zu erzwingen. Denn auch diese Schattenseite des hitlerschen Wirtschaftswunders darf nicht übersehen werden. Da es sich inmitten einer fortdauernden Weltdepression abspielte und Deutschland zu einer Wohlstandsinsel machte, erforderte es die Abschottung der deutschen Wirtschaft gegen die Außenwelt. Und da seine Finanzierung der Tendenz nach unvermeidlich inflationär war, erforderte es von oben auferlegte Zwangslöhne und Zwangspreise. Für ein diktatorisches Regime mit den Konzentrationslagern im Hintergrund war beides möglich. Hitler brauchte weder auf Unternehmerverbände noch auf Gewerkschaften Rücksicht zu nehmen. Er konnte beide in der deutschen Arbeitsfront zusammenzwingen und damit lahmlegen, und er konnte jeden Unternehmer, der ungenehmigte Auslandsgeschäfte machte oder die Preise seiner Ware erhöhte, ebenso ins KZ sperren wie jeden Arbeiter, der Lohnerhöhungen verlangte oder gar dafür zu streiken drohte. Auch insofern muss man das Wirtschaftswunder der 30er Jahre das Werk Hitlers nennen, und insofern waren sogar diejenigen in gewissem Sinne nur konsequent, die um des Wirtschaftswunders willen auch die Konzentrationslager in Kauf nahmen. Das Wirtschaftswunder war Hitlers populärste Leistung, aber nicht seine einzige. Mindestens ebenso sensationell und ebenso unerwartet war die ebenfalls in den ersten 6 Jahren seiner Herrschaft erfolgreich durchgeführte Wiederbewaffnung und Aufrüstung Deutschlands. Als Hitler Reichskanzler wurde, hatte Deutschland ein 100.000-Mann-Heer ohne moderne Waffen und keine Luftwaffe. 1938 war es die stärkste Militär- und Luftmacht Europas. Eine unglaubliche Leistung. Auch sie wäre zwar nicht ohne gewisse Vorarbeiten der Weimarer Zeit möglich gewesen, und auch sie war im Einzelnen natürlich nicht hitlersche Detailarbeit, sondern eine Gewaltleistung des militärischen Establishments. Aber Hitler gab den Befehl und die Inspiration. Noch weniger als das Wirtschaftswunder ist das militärische Wunder ohne Hitlers entscheidenden Anstoß denkbar, und noch mehr als das Wirtschaftswunder, das eine Improvisation Hitlers war, entsprang es seinen lang gehegten Plänen und Vorsätzen. Dass es sich in Hitlers Hand später nicht zum Segen für Deutschland ausgewirkt hat, ist eine Sache für sich. Eine Leistung bleibt es deswegen doch, und ebenso wie das Wirtschaftswunder eine Leistung, die vorher niemand Hitler zugetraut hätte. Dass er sie gegen alle Erwartung zustande brachte, erregte Staunen und Bewunderung, bei einigen wenigen vielleicht auch eine gewisse Bangigkeit. Was hatte er mit dieser hektischen Rüstung vor? Bei den meisten aber Genugtuung und nationalen Stolz. Im Militärischen wie im Wirtschaftlichen hatte Hitler sich als ein Wundertäter erwiesen, dem nur noch verbohrte Rechthaberei Dank und Gefolgschaft verweigern konnte. Zwei Aspekte der hitlerschen Aufrüstungspolitik sollen hier kurz gestreift werden. Ein dritter verlangt ein paar Worte mehr. Erstens. Es ist oft behauptet worden, Hitlers Wirtschaftswunder und sein militärisches Wunder seien im Grunde dasselbe gewesen. Die Arbeitsbeschaffung sei ganz und gar doch im Wesentlichen durch die Aufrüstung erfolgt. Das stimmt nicht. Gewiss schaffte die allgemeine Wehrpflicht einige hunderttausend potenzielle Arbeitslose von der Straße und die Massenproduktion von Panzern, Kanonen und Flugzeugen setzte einige hunderttausend Metallarbeiter in Lohn und Brot. Aber die große Mehrheit der 6 Millionen Arbeitslosen, die Hitler vorgefunden hatte, fand ihre Wiederbeschäftigung in ganz normalen zivilen Industrien. Göring, der in seinem Leben viel prahlerischen Unsinn schwätzte, hat damals das irreführende Schlagwort in Umlauf gesetzt: Kanonen statt Butter. In Wirklichkeit produzierte das Dritte Reich Kanonen und Butter und noch vieles andere mehr. Zweitens. Die Aufrüstung hatte auch eine wichtige außenpolitische Seite. Sie bedeutete zugleich die Außerkraftsetzung entscheidender Teile des Versailler Friedensvertrages, also einen politischen Triumph über Frankreich und England und eine radikale Veränderung der europäischen Machtverhältnisse. Davon aber soll in einem anderen Zusammenhang, in dem Kapitel Erfolge, die Rede sein. Hier, wo wir es mit Hitlers Leistungen zu tun haben, interessiert die Leistung als solche. Drittens. In dieser Leistung steckt aber noch ein ganz persönlicher Beitrag Hitlers, der eine kurze Betrachtung verdient. Wir sagten oben, dass die gewaltige Detailarbeit der Aufrüstung nicht Sache Hitlers war, sondern des Kriegsministeriums und der Generalität. Davon ist eine Ausnahme zu machen. In einer bestimmten Detailfrage, die sich später im Kriegsverlauf als überaus wichtig erweisen sollte, griff Hitler selbst ein und legte die Organisation der neuen Wehrmacht und damit ihre zukünftige Operationsweise von sich aus fest. Er fällte gegen die noch überwiegende Mehrheit der Fachmilitärs die Entscheidung für die Schaffung integrierter, selbstständig operierender Panzerdivisionen und Panzerarmeen. Diese neuartigen Heeresformationen, die 1938 nur die deutsche Armee besaß, erwiesen sich in den ersten beiden Kriegsjahren als feldzugsentscheidende Waffe und wurden später von allen anderen Armeen nachgeahmt. Ihre Schaffung ist Hitlers persönliches Verdienst und stellt seine größte Leistung auf militärischem Gebiet dar, eine größere als seine umstrittene Feldherrntätigkeit im Krieg. Ohne Hitler hätte sich die Minderheit der Generalität, vertreten vor allem durch Guderian, die Möglichkeiten einer selbstständigen Panzerwaffe erkannt hatte, wahrscheinlich in Deutschland gegen die konservative Mehrheit ebenso wenig durchgesetzt wie in England und Frankreich, wo die Panzeradvokaten Faller und de Gaulle bekanntlich am Widerstand der Traditionalisten scheiterten. Es ist kaum übertrieben, wenn man sagt, dass in diesen für die Öffentlichkeit kaum interessanten internen militärischen Kontroversen die Feldzüge der Jahre 39 bis 41, insbesondere der Frankreich-Feldzug von 1940, vorentschieden wurden. Dass Hitler dabei die richtige Entscheidung fällte, ist, im Gegensatz zu seinen anderen von ihm selbst stets sofort effektvoll in Szene gesetzten Leistungen, eine verborgene Leistung, die zunächst nichts dazu beitrug, ihn populär zu machen. Im Gegenteil. Sie machte ihn bei den konservativen Militärs ausgesprochen unpopulär. Aber sie zahlte sich später aus. In seinem militärischen Triumph über Frankreich 1940, der vorübergehend selbst die letzten und standhaftesten seiner deutschen Gegner an sich selbst irre werden ließ. Schon vorher aber, schon 1938, war es Hitler gelungen, die große Mehrheit der Mehrheit, die 1933 noch gegen ihn gestimmt hatte, für sich zu gewinnen, und das war vielleicht die größte Leistung von allen. Es ist eine Leistung, die heute für die überlebenden Älteren beschämend, für die nachgeborenen Jüngeren unverständlich ist. Heute liegt den Älteren das »Wie konnten wir?«, den Jüngeren das »Wie konntet ihr?« leicht auf der Zunge. Damals erforderte es aber ganz außerordentlichen Scharfblick und Tiefblick in Hitlers Leistungen und Erfolgen, schon die verborgenen Wurzeln der künftigen Katastrophe zu erkennen und ganz außerordentliche Charakterstärke, sich der Wirkung dieser Leistungen und Erfolge zu entziehen. Hitlers bellende und geifernde Reden, die heute wieder angehört Ekel und Lachhals erzeugen, hatten damals oft einen Tatsachenhintergrund, der dem Hörer innerlich die Widerrede verschlug. Es war dieser Tatsachenhintergrund, der wirkte, nicht das Bellen und Geifern. Hier ein Auszug aus Hitlers Rede vom 28. April 1939. Ich habe das Chaos in Deutschland überwunden, die Ordnung wiederhergestellt, die Produktion auf allen Gebieten unserer nationalen Wirtschaft ungeheuer gehoben. Es ist mir gelungen, die uns allen so zu Herzen gehenden 7 Millionen Erwerbslosen restlos wieder in nützliche Produktionen einzubauen. Ich habe das deutsche Volk nicht nur politisch geeint, sondern auch militärisch aufgerüstet und ich habe weiter versucht, jenen Vertrag Blatt um Blatt zu beseitigen, der in seinen 448 Artikeln die gemeinste Vergewaltigung enthält, die jemals Völkern und Menschen zugemutet worden ist. Ich habe die uns 1919 geraubten Provinzen dem Reich wieder zurückgegeben. Ich habe Millionen von uns weggerissenen, tief unglücklichen Deutschen wieder in die Heimat geführt. Ich habe die tausendjährige historische Einheit des deutschen Lebensraumes wiederhergestellt und ich habe mich bemüht, dieses alles zu tun, ohne Blut zu vergießen und ohne meinem Volk oder anderen daher das Leid des Krieges zuzufügen. Ich habe dies als ein noch vor 21 Jahren unbekannter Arbeiter und Soldat meines Volkes aus meiner eigenen Kraft geschaffen. Zitat Ende. Ekelhafte Selbstbeweihräucherung, lachhafter Stil, die uns allen so zu Herzen gehenden 7 Millionen Erwerbslosen. Aber zum Teufel, es stimmte ja alles oder fast alles. Wer sich an die paar Dinge klammerte, die vielleicht doch nicht stimmten, das Chaos überwunden ohne Verfassung, die Ordnung wiederhergestellt mit Konzentrationslagern, kam sich selbst manchmal wie ein kleinlich mängelsuchender Rechthaber vor. Der Rest, was konnte man im April 39 dagegen vorbringen? Die Wirtschaft blühte ja wirklich wieder. Die Arbeitslosen hatten wirklich wieder Arbeit. Es waren nicht 7 Millionen, sondern 6, aber gut. Die Aufrüstung war Wirklichkeit. Der Versailler Vertrag war wirklich totes Papier geworden. Und wer hätte das 1933 für möglich gehalten? Das Saarland und das Memelgebiet gehörten wirklich wieder zum Reich, ebenso die Österreicher und Sudetendeutschen. Und sie freuten sich wirklich darüber. Ihren Jubelschrei hatte man noch im Ohr. Krieg hatte es wunderbarerweise deswegen wirklich nicht gegeben und auch, dass Hitler vor 20 Jahren wirklich ein Unbekannter gewesen war, konnte niemand bestreiten. Allerdings kein Arbeiter, aber gut. Hatte er alles aus eigener Kraft geschaffen? Natürlich hatte er Helfer und Mitwirkende gehabt, aber konnte man im Ernst behaupten, es wäre alles auch ohne ihn gegangen? Konnte man also Hitler noch ablehnen, ohne alles, was er geleistet hatte, abzulehnen? Und waren gegen diese Leistungen seine unangenehmen Züge und seine Übeltaten nicht nur Schönheitsfehler? Was sich alte Hitlergegner, gebildete und geschmackvolle Bürger, selbstgläubige Christen oder Marxisten in den mittleren und späteren 30er Jahren angesichts von Hitlers unleugbaren Leistungen und nicht abreißenden Wundertaten fragen mussten, war: Könnte es sein, dass meine eigenen Maßstäbe falsch sind? Stimmt vielleicht alles nicht, was ich gelernt und woran ich geglaubt habe? Bin ich nicht durch das, was hier vor meinen Augen geschieht, widerlegt? Wenn die Welt, die wirtschaftliche Welt, die politische Welt, die moralische Welt wirklich so wäre, wie ich immer geglaubt habe, dann müsste doch ein solcher Mann auf die schleunigste und lächerlichste Weise Schiffbruch machen. Ja, er könnte doch überhaupt nie so weit gekommen sein, wie er gekommen ist. Er ist aber in weniger als 20 Jahren aus dem völligen Nichts zur Zentralfigur der Welt geworden und alles gelingt ihm, auch das scheinbar Unmögliche. Alles, alles. Beweist das nichts? Zwingt mich das nicht zu einer Generalrevision aller meiner Begriffe, auch der ästhetischen, auch der moralischen? Muss ich nicht mindestens zugeben, dass ich mich in meinen Erwartungen und Vorhersagen getäuscht habe und mit Kritik sehr zurückhaltend, mit meinem Urteil sehr vorsichtig werden? Durchaus begreiflich und sogar sympathisch dieser Selbstzweifel. Aber von dort bis zum ersten, noch halb widerwilligen Heil Hitler war es nicht weit. Die so durch den Augenschein hitlerscher Leistungen bekehrten oder halbbekehrten wurden im Allgemeinen keine Nationalsozialisten, aber sie wurden Hitler-Anhänger, Führergläubige. Und das waren auf den Höhepunkten der allgemeinen Führergläubigkeit wohl sicher mehr als 90% aller Deutschen. Eine ungeheure Leistung, so fast das ganze Volk hinter sich zu vereinigen und in weniger als 10 Jahren vollbracht. Und vollbracht im Wesentlichen nicht durch Demagogie, sondern durch Leistung. Solange Hitler nur seine Demagogie, seine hypnotische Beredsamkeit, seine Berauschungs- und Benebelungskünste als Massenregisseur zur Verfügung gehabt hatte in den 20er Jahren, hatte er kaum je mehr als 5% der Deutschen damit zu Anhängern gemacht. Bei den Reichstagswahlen von 1928 waren es 2,5%. Die nächsten 40% trieb ihm in den Jahren 30 bis 33 die wirtschaftliche Not zu und das völlige hilflose Versagen aller anderen Regierungen und Parteien angesichts dieser Not. Die letzten entscheidenden 50% aber gewann er nach 1933 hauptsächlich durch Leistung. Wer etwa im Jahr 1938 in Kreisen, in denen das noch möglich war, ein kritisches Wort über Hitler sagte, bekam unweigerlich früher oder später, manchmal nach halber Zustimmung, das mit den Juden gefällt mir auch nicht, die Antwort zu hören, aber was hat der Mann alles geleistet? Nicht etwa, aber wie mitreißend kann er reden? Auch nicht, aber wie war es wieder herrlich auf dem letzten Parteitag? Nicht einmal, aber was hat er für Erfolge? Nein, was hat der Mann alles geleistet? Und was konnte man im Jahr 1938 oder auch im Frühjahr 39 darauf eigentlich erwidern? Es gab noch eine zweite stehende Redensart, die Hitlers neu gewonnene Anhänger damals ständig im Munde führten. Sie lautete: Wenn das der Führer wüsste. Und sie deutete an, dass Führergläubigkeit und Bekehrung zum Nationalsozialismus eben zweierlei blieben. Was den Menschen am Nationalsozialismus nicht gefiel, und es gab immer noch viele Menschen, denen vieles nicht gefiel, davon suchten sie instinktiv, Hitler zu entlasten. Objektiv natürlich mit Unrecht. Hitler war genauso für die zerstörerischen Maßnahmen seines Regimes verantwortlich wie für die aufbauenden. In gewissem Sinne muss man auch die Zerstörung des Rechtsstaates und des Verfassungsgefüges, auf die wir noch zurückkommen werden, Leistungen Hitlers nennen. Leistungen der Zerstörung, in denen ebenso viel Kraft steckte wie in den positiven Leistungen auf wirtschaftlichem und militärischem Gebiet. Irgendwie, irgendwo zwischen ihnen liegen seine Leistungen auf gesellschaftlichem Gebiet. In ihnen hält sich Zerstörendes und Aufbauendes die Waage. Hitler hat in den 12 Jahren seiner Herrschaft große gesellschaftliche Veränderungen bewirkt. Aber hier muss man sorgfältig unterscheiden. Es gibt drei große gesellschaftliche Veränderungsprozesse, die schon im späten Kaiserreich begannen, sich unter Weimar wie auch unter Hitler fortsetzen und in der Bundesrepublik und DDR immer noch reißend weitergehen. Das sind erstens die Demokratisierung und Egalisierung der Gesellschaft, also die Auflösung der Stände und Auflockerung der Klassen. Zweitens die Umwälzung der Sexualmoral, also die zunehmende Abwertung und Ablehnung christlicher Askese und bürgerlicher Dezenz. Und drittens die Frauenemanzipation, also die fortschreitende Einebnung des Geschlechtsunterschieds in Rechtsordnung und Arbeitswelt. Auf diesen drei Gebieten ist Hitlers Leistung, ob positiv oder negativ, vergleichsweise gering. Und wir gehen hier nur darauf ein, weil vielfach die falsche Vorstellung besteht, er habe die drei Entwicklungen aufgehalten oder zurückgedrängt. Am deutlichsten ist das bei der Frauenemanzipation, die vom Nationalsozialismus bekanntlich verbal abgelehnt wurde. Tatsächlich aber hat sie, besonders in der zweiten kriegerischen 6-Jahresspanne des Regimes, große Sprünge gemacht, und zwar mit voller Billigung und oft kräftiger Nachhilfe seitens Partei und Staat. Niemals sind Frauen in so viele Männerberufe und Männerfunktionen eingerückt wie im Zweiten Weltkrieg. Und das war nicht mehr rückgängig zu machen. Wäre es wahrscheinlich auch nicht gewesen, wenn Hitler den Zweiten Weltkrieg überdauert hätte. Auf dem Gebiet der Sexualmoral war die nationalsozialistische Einstellung im Verbalen widersprüchlich. Man pries deutsche Zucht und Sitte, eiferte aber gegen pfäffisches Muckertum und spießbürgerliche Muffigkeit und hatte nichts gegen gesunde Sinnlichkeit einzuwenden, besonders wenn sie ehelich oder nicht für erbgesunden Nachwuchs sorgte. Praktisch stampfte der Zug zum Körper- und Sexkult, der in den 20er Jahren abgefahren war, in den 30er und 40ern ungebremst weiter. Was schließlich die fortschreitende Abschaffung von Standesprivilegien und Niederlegung von Klassenschranken betraf, so waren die Nationalsozialisten sogar ganz offiziell dafür. Im Gegensatz zu den italienischen Faschisten, die ja die Wiederherstellung eines korporativen Staats, also eines Ständestaates, auf ihre Fahne geschrieben hatten. Einer von mehreren Gründen, Hitlers Nationalsozialismus und Mussolinis Faschismus nicht in einen Topf zu werfen. Nur das Vokabular änderten sie. Was vorher klassenlose Gesellschaft geheißen hatte, hieß bei ihnen Volksgemeinschaft. Praktisch war es dasselbe. Unleugbar gab es unter Hitler, noch mehr sogar als vorher unter Weimar, massenhaften Auf- und Abstieg, Klassenvermischung und Klassenaufbrechung, freie Bahn dem Tüchtigen und dem Gesinnungstüchtigen. Durchaus nicht alles daran war erfreulich anzusehen, aber fortschrittlich im Sinne fortschreitender Egalisierung war es unbestreitbar. Am deutlichsten, und hier sogar von Hitler persönlich gefördert, war diese Entwicklung im Offizierkorps, das noch im Weimarer 100.000-Mann-Heer fast reine Adelsdomäne gewesen war. Hitlers erste Feldmarschälle, die aus der Weimarer Reichswehr stammten, hatten fast alle noch ein Fohn vor dem Namen. Unter den späteren fast keiner mehr. Alles dies nur nebenbei und der Vollständigkeit halber. Wie gesagt, es handelte sich dabei um Entwicklungen, die schon vor Hitler eingesetzt hatten und nach Hitler wie unter Hitler weitergingen. Entwicklungen, an denen Hitlers Wirksamkeit im Negativen oder Positiven nur wenig änderte. Aber eine große gesellschaftliche Veränderung gibt es, die Hitlers persönliches Werk war und die interessanterweise zwar in der Bundesrepublik rückgängig gemacht, in der DDR aber beibehalten und weiterentwickelt worden ist. Hitler selbst nannte sie die Sozialisierung der Menschen. Was haben wir das nötig? Sozialisierung der Banken und Fabriken, sagte er zu Rauschning. Was das schon besagt, wenn ich die Menschen fest in eine Disziplin eingeordnet habe, aus der sie nicht heraus können. Wir sozialisieren die Menschen. Zitat Ende. Es ist die sozialistische Seite des hitlerschen Nationalsozialismus, von der jetzt zu reden ist. Beziehungsweise dann morgen zu reden ist, also die Sozialisierung der Massen und wie das zusammenhängt mit Marxismus und Sozialismus, darum geht es dann morgen. Das soll es mal für heute gewesen sein mit dem ersten Teil des Kapitels Leistungen. Morgen dann der zweite Teil. Bis dahin und bleibt behütet.